NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon ist heute Abend Andreas Pohrmann. Sie haben es in den Nachrichten verfolgt und wahrscheinlich in der Tagesschau gesehen. Heute trat der neue Bundestag zusammen. 709 Abgeordnete haben Platz genommen. Abgeordnete aus 7 Parteien: CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne, Linke und AfD. 7 Parteien in einem Parlament. Was heißt das für die parlamentarische Arbeit? Wird die Politik komplizierter, womöglich chaotischer, oder werden die Debatten wieder spannender nach Jahren der Großen Koalition? Was sagen Sie als Wähler? Wie finden Sie das? 7 Parteien im Bundestag. Ist es gut für die Demokratie, gut für den Wählerwillen oder zu kompliziert und unüberschaubar? Wir haben es kurz auf die Frage gebracht, die 7 Parteien im Bundestag, ist das Fluch oder Segen?
Also ich denke, dadurch, dass sie so viele verschiedene Meinungen vertreten und Ansichten vertreten, wird es sehr schwer, sich zu einigen, vor allem bei größeren Fragen, die vielleicht wichtiger sind. Bin ich nicht sicher, ob die zu guten Entscheidungen kommen können und ob die sich die ganze Zeit nur streiten würden. Ich würde sagen, es ist eher ein Fluch als ein Segen.
Ich sehe es eher als Segen. Viele Parteien haben jetzt die Chance, entweder zu regieren, beziehungsweise dann die Regierung auch zu kritisieren. Also wird hier viel Bewegung sein. Und ich finde es auch gut, dass so eine Partei wie die AfD oder so auch so eine hohe Stimme bekommen hat. Ich habe die AfD jetzt selbst nicht gewählt. Aber es ist einfach so, dass so eine Parteien haben einfach eine Berechtigung. Deswegen finde ich das auch echt gut, dass so viele Parteien die Möglichkeit haben, sich da einzubringen.
Weil jeder auch was sagen darf und kann jetzt. Weil auch ein bisschen was von rechts kommt, ein bisschen was von der Mitte, ein bisschen was von links. Und ich finde das gar nicht so schlecht.
Ich glaube, dass es eher ein Fluch ist, weil ich bin der Meinung, dass dadurch in den 4 Jahren nicht viel bei rauskommen wird. Also weil ständig versucht wird, irgendwas zu blockieren und so nicht eine klare Meinung ist. Also wenn wieder 2 Parteien zum Beispiel in der Koalition wären, dann wäre ich der Meinung, dass wir ein bisschen mehr Ergebnisse hätten.
Ich denke, für die Demokratie ist es ganz gut, aber es wird natürlich schwierig, dann eine einheitliche Meinung in gewissen Themen zu finden und sich auf irgendwelche neuen Gesetze oder so zu einigen.
Fluch, weil es einfach Koalitionsverhandlungen erschwert, weil es klare Mehrheiten erschwert. Was nützt mir ein breites Meinungsspektrum, wenn das einfach Entscheidungen behindert?
7 Parteien im Bundestag, Fluch oder Segen, das fragen wir heute Abend und Sie können mitreden 08000 441777. Vanessa Klobes sammelte erste Stimmen. Evelyn Roll ist Journalistin und für die Süddeutsche Zeitung in Berlin. Guten Abend, Frau Roll.
Hallo, guten Abend.
Frau Roll, wie war das für Sie heute, den Blick in dieses große Parlament zu werfen?
Ich war ganz überrascht. Ich bin eher zuversichtlich. Das war eine ganz würdige und vor allen Dingen muntere Veranstaltung. Also eins ist klar, die Langeweile ist jetzt vorbei. Ich hatte aber trotzdem überhaupt nicht das Gefühl, dass wir uns fürchten müssen. Also es wird wahrscheinlich sehr gut sein, dass Schäuble der Präsident ist, der seit 45 Jahren in diesem Bundestag sitzt und echt weiß, wie es geht, der auch, wie ich fand, in seiner Rede schon die Grenzen aufgezeigt hat und auch sich nicht bange machen lässt von der AfD, sondern die ganz gelassen, wenn der nicht so schwäbisch wäre, würde man fast sagen cool, darauf hingewiesen hat, wie es geht, dass er sich auf Streit freut, dass eine Demokratie Streit braucht, dass man aber nicht den anderen nicht herabsetzen kann. Also es war irgendwie alles ziemlich klar. Die SPD hat sehr schnell gezeigt, dass sie richtig jetzt Attacke machen wollen in der Opposition. Das kommt einem jetzt noch ein bisschen lächerlich vor, weil man irgendwie denkt, jetzt habt ihr 2x4 Jahre in der GroKo immer alles mitgestimmt. Auf einmal war das alles falsch, aber das werden wir, wie wir sind, die Journalisten und auch die Wähler, schnell vergessen. Und dann werden wir ernst nehmen, dass die jetzt eine richtige, starke Opposition machen werden. Also ich war eigentlich ganz zufrieden. Ich sehe eine größere Gefahr als in den 7 Parteien darin, dass das so unendlich viele sind. Das sind 709 Abgeordnete. Das sind sehr viele und das ist sehr teuer. Und das hat der Otto Solms auch angesprochen. Also ich glaube, wir sollten ein bisschen darauf hinarbeiten, dass das irgendwie wieder ein bisschen weniger wird. Man kann ja trotzdem die Prozentsätze der Parteien, wie sie gewählt worden sind, abbilden, dass es so viele sind. Und ich hatte noch einen Punkt. Vielleicht sah man das im Fernsehen nicht so, aber wenn man da oben so auf der Pressetribüne runterguckte, fiel auf, dass ganz viele der weiblichen Abgeordneten rote Kleider anhatten. Also unendlich viele hatten rote Kleider an. Und dadurch wurden die Frauen etwas sichtbarer, als sie sind. Es sind nämlich, wie ich finde, sehr, sehr wenig Frauen. Also 709 Abgeordnete und 218 Frauen. Das finde ich im Jahr 2017 eher ein bisschen schwach. Irgendjemand hat ausgerechnet, das sind rund 31%. Da würde man sich wünschen, dass es anders wäre. Aber durch diese feuerroten Kleider, die sie alle anhatten, fiel es nicht so auf.
Frau Roll, Sie haben schon einen wunderbaren Überblick über die Sendung gegeben. Wir werden detailliert über einzelne Punkte noch sprechen. Claudine Niert ist Bundesvorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie. Guten Abend, Frau Niert.
Guten Abend, Herr Bohn.
Frau Niert, 7 Parteien in einem Parlament. Sie sind diejenigen, die sie für Demokratie einsetzt. Ist es ein Zeichen für Demokratie, wenn es 7 sind? Ist es besser?
Es ist vor allem ein Ausdruck unserer sich immer mehr ausdifferenzierenden Gesellschaft. Also früher konnten wir zwischen Fruchtjoghurt und Naturjoghurt wählen. Gehen Sie mal heute ins Joghurtregal. Genau das schlägt sich auch im Parlament wieder. Also ich glaube, die Zeit der großen Parteien ist vorbei. Ich finde mich nicht mehr wieder in all meinen Themen in einer Partei. Und die schöne Herausforderung ist jetzt, wie bildet man Gemeinschaft? Man beharrt auf die Individualität, meine eigene Position, und gleichzeitig wächst die Sehnsucht nach einer Gemeinschaft. Und die Chance jetzt im Parlament ist natürlich, Sachallianzen zu schmieden, Sachkoalitionen zu schmieden. Und das ist eine große Herausforderung. Mhm. Und sich jetzt auch mal mit unterschiedlichen Positionen in eine Regierungsbildung an einen Tisch zu setzen, das sehe ich ebenfalls eine große Chance.
Ich habe noch das Bild von Ihnen im Kopf mit dem Fruchtjoghurt und mit dem Naturjoghurt. Aber kann es auch sein, dass die Auswahl der verschiedenen Joghurtsorten, um im Bild zu bleiben, den Wähler, sprich den Bürger, irritiert?
Nee, das würde ja heißen, den Bürger letztendlich auch ein bisschen für dumm zu verkaufen. Nein, ich würde einfach mal sagen, wir haben immer ausdifferenziertere Wünsche und Vorstellungen. Und in jeder Partei findet sich von uns Bürgern etwas, was wir gut finden. Also die Digitalisierung bei der FDP begrüße ich genauso wie Fragen zur Klimaentwicklung, wie die Sozialpolitik der SPD und auch die konservativen Sichtweisen von einer Union. Das hat alles seine Berechtigung. Und jetzt kommt es aber eigentlich darauf an, dass Demokratie klug diese unterschiedlichen politischen Interessen moderiert. Und vor dieser Herausforderung stehen wir eigentlich gerade.
Dr. Gero Neugebauer ist Politologe und Parteienforscher, sitzt in Berlin. Guten Abend, Herr Neugebauer.
Guten Abend, Herr Bormann. Guten Abend, die Damen.
Herr Neugebauer, wie ist das für Sie, wenn Sie hören, 7 Parteien im Parlament? Ist das für Sie Fluch oder Segen oder Chance oder eher Risiko?
Ich habe vorher ein Bild vom chinesischen Volkskongress gesehen. Das sind ein paar mehr, eine Partei, ja. Aber die haben auch 1,4 Milliarden Einwohner und dann nur 2.100 Delegierte. Also wenn man dann 82 Millionen gegen 709 Abgeordnete in Bezug setzt, na ja gut, wir sind das zweitgrößte. 7 Parteien, ja, Frau Niert hat darauf hingewiesen, dass es unterschiedliche Interessen gibt. Aber der Grund ist ja der Wandel der Gesellschaft. Die großen Gruppen, auf die sich früher die Volksparteien stützen konnten, sind verschwunden. Manche Parteien nennen sich noch Volkspartei, obwohl sie längst keine mehr sind. Und was sich bei dieser Wahl abgezeichnet hat gegenüber der 2013 waren ungefähr 15% derer, die ihre Stimme abgegeben haben, nicht im Parlament repräsentiert. Jetzt ist eine sehr viel größere Zahl im Parlament repräsentiert. Und wenn man mal guckt auf die Ergebnisse, unter 5% sind eigentlich mit relevant über 0,5, also zwischen die Tierschutz, die Partei, die Partei und die Freien Wähler, so mit 1%. Also es sind sehr viel mehr Stimmen diesmal im Parlament vertreten. Das heißt auch sehr viel mehr Meinung und sehr viel mehr Interessen. Die müssen allerdings nun nach der Arbeitsweise des Parlaments organisiert werden. Das heißt, die Regierungsfraktionen sind ja dazu da, die Regierung zu stützen und die Oppositionsfraktionen dazu da, die Regierung zu kontrollieren. Wir haben kein Parlament, das sich selbst als Kontrollorgan der Regierung versteht, auch wenn manche das noch glauben. Und das ist die eine Schwierigkeit. Und die andere Schwierigkeit wird natürlich sein, man kann die 24 Stunden nicht ausdehnen, man wird Sitzungszeiten eventuell verlängern müssen, man muss alle zu Wort kommen lassen. Und vor allen Dingen, die Herausforderung ist ja die Dominanz der Exekutive. Also selbst wenn im Parlament bestimmte Sachen diskutiert werden, wird man von der Exekutive her signalisieren, geht nicht, haben wir nicht das Geld oder nicht die Kapazitäten. Also es wird eine interessante Auseinandersetzung. Aber ich stimme uneingeschränkt Frau Roll zu. Die Berichterstattung über den Bundestag wird wahrscheinlich interessanter und lebendiger als in der letzten Legislaturperiode.
Gut, darüber können wir noch reden. Noch eine Frage an Sie als Politologen. Nun sagt man ja in Deutschland oft, oh, viele Parteien. Damit hat Deutschland schlechte Erfahrungen. Bei einigen kommt dann die Weimarer Republik in den Kopf.
35.
Ja, wie geübt ist denn dieses Land oder ist die Bundesrepublik mit vielen Parteien im Parlament umzugehen?
In den Wahlperioden bis 1957 war das fast die Regel. Danach hatten wir eigentlich ein 2,5-Parteien-System mit der Sozialdemokratie auf der einen und der Union auf der anderen Seite und dazwischen die FDP. Das hat sich in den 70er Jahren geändert, aber es hat nur ganz langsam eine Änderung auch in den Mentalitäten stattgefunden. Wenn Sie die Umfragen gesehen haben, noch vor der Bundestagswahl, wie hoch eigentlich eine 3-Parteien-Koalition eingeschätzt wird, war immer negativ. Also die Mehrzahl schätzte schon Koalition aus 2 Parteien ein, das alte Modell. Eine große nimmt eine kleine an die Hand und führt sie dann in die Koalition. War eigentlich immer noch beliebt, ebenso wie zuletzt auch die große Koalition. Minderheitenregierung, die ja auch ein Ausdruck von zu viel Parteien im Parlament und deshalb Schwierigkeit Regierungsbildung sind auch nicht so erwünscht. Also der Bundestag ist auch noch ein Trainingsgelände und die Koalitionsverhandlungen allerdings auch.
08000 441 777 ist Ihre Telefonnummer und wir würden gerne mit Ihnen darüber sprechen. Was sagen Sie? 7 Parteien sind jetzt im Bundestag. Wie finden Sie das? Sagen Sie, das ist eher Fluch oder eher Segen? Geschrieben hat uns Herr Burkhardt aus Hamburg und er schreibt, es ist gut, dass in der Bevölkerung vorhandene Animositäten, Ängste und Befürchtungen jetzt nicht nur am Stammtisch hochkommen, sondern dass diesen Gefühlen und Bedenken nun noch im parlamentarischen Raum begegnet werden kann. Frau Niert, ist das ein Verständnis von Demokratie, wenn Animositäten, Ängste und Befürchtungen jetzt auch im Parlament hochkommen dürfen?
Naja, Ängste und Befürchtungen müssen irgendwo Gehör finden. Und das Problem ist ja gerade bei uns auch in Deutschland, wo sind die Räume, wo sind die Möglichkeiten, wo diese Bedürfnisse geäußert werden können. Also ich muss Ihnen auch sagen, für mich ist die momentane Koalitionsbildung tatsächlich auch die Bildung einer Glückskoalition. Warum? Weil von diesen 4 Parteien am Tisch immerhin 3 Parteien da sitzen, die zum Beispiel die Forderungen und Einführung nach Volksentscheiden auf Bundesebene entweder in ihrem Wahlprogramm haben, so wie die Grünen, oder mit im Wahlprogramm mit Garantieversprechen wie die CSU oder in ihrem Grundsatzprogramm wie die FDP. Dazu haben im August nochmal 72% der Bürger gesagt, wir wollen Volksentscheide im Grundgesetz verankert haben. Und wenn man auch mal darüber nachdenkt, eine Legislaturperiode mal zu verlängern, was ja durchaus auch berechtigt sein kann, wenn man das Parlament stärken will, muss man ein weiteres Artikulationsinstrument hinzuführen wie direkte Demokratie. Hinzu kommt aber noch, dass die direkte Demokratie vor allem eben auch die Themen wieder versachlichen kann und gerade eben die Ängste und Befürchtungen auf den Tisch bringt. Und was mich momentan auch sehr gelassen auf die ganze Situation blicken lässt, ist eigentlich, wir haben eine gute, starke Rechtsstaatlichkeit. Wir haben eine gute Demokratie und die kommt mit allen Strömungen gut aus. Unsere Verfassung ist eben einfach wirklich stabil und auch gut verfasst. Die Frage ist, ob unsere Nervosität und Hysterie mit der Situation klarkommt. Und da ist noch einiges dran. Aber trotzdem, letzter Satz noch, Glückskoalition. Nicht umsonst haben wir auch gerade ein Bündnis gebildet mit 35 Organisationen. Jeder kann jetzt gucken unter volksentscheid.de und sich dort auch eintragen und mit die Koalitionäre auffordern, auch für Volksentscheide jetzt einzutreten. Das muss ich an dieser Stelle doch kurz loswerden.
Das dürfen Sie auch. Evelyn Roll, Sie sind die Journalistin in der Runde. Sie haben zu Beginn gesagt, ja, die Langeweile ist vorüber. Hat es auch damit zu tun, dass wir eine andere Stimmlage im Parlament haben? Wir müssen kurz über die AfD sprechen, weil es diese gibt. Sorgt die dafür, dass die Langeweile vorüber ist?
Das weiß ich nicht. Ich finde, wenn ich nochmal auf das Joghurtbild zurückkomme, habe ich heute gedacht, es ist gar nicht so schlimm, dass diese AfD nun in diesem Parlament sitzt. Erstens hat es ja offenbar Leute gegeben, die Nazi-Joghurts vermisst haben in den Regalen. Jetzt gibt es die. Und zweitens hatte ich heute den Eindruck, denen wird es nicht so leicht gemacht wie in der Provinz oder in manchen Talkshows. Ich hatte das Gefühl, dass die routinierten Abgeordneten, die sehr lässig reden lassen und nur wenn es ganz schlimm wird, sich erregen. Also die sind ein bisschen gelassener als wir Journalisten. Da war ja, das ist ja ungefähr das Schärfste, was man ziehen kann, wenn man wirklich provozieren will, dass ein Abgeordneter von der AfD heute in dieser Sitzung irgendwas von Göring gesagt hat, dass Göring auch dieselbe Regel gebrochen hat. Es ging da darum, wer eigentlich Alterspräsident ist. Und er hat aber in diesem Zitat dann auch noch einen Fehler gemacht, was schnell aufgedeckt wurde. Und ich hatte da das Gefühl, die haben sich alle vorgenommen, der kann auch Adolf Hitler sagen und niemand regt sich auf. Mhm. Ich hatte echt den Eindruck, dass sich alle anderen Parteien überlegt haben, die sind jetzt gewählt, die werden ernst genommen, die sind demokratisch gewählt und wir hauen denen aber auf die Finger, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Und es wird für die Wähler der AfD bedeuten, dass sie gehört werden. Das war ja auch ein politischer Punkt, bei dem die Wähler der AfD dachten, wir kommen gar nicht mehr vor. Also ich bin erstaunt, dass eine so eine Sitzung gereicht hat, um mir so ein bisschen die Sorgen zu nehmen, wie das wohl wird mit der AfD.
Björn Forst aus Stade hat uns angerufen. Guten Abend, Herr Forst.
Hallo, hier ist Björn Forst aus Stade. Schönen Gruß in die Runde. Ich danke Ihnen, dass ich an der Redezeit teilnehmen darf. Und meine Meinung grundsätzlich über die AfD ist folgende. Die AfD ist für mich persönlich in erster Linie erst eine demokratisch gewählte Partei, ja, die von ungefähr 6 Millionen Bürgern gewählt wurde. Und somit auch das Recht haben, im Bundestag vertreten zu sein.
Das hat die Kollegin Roll auch gerade gesagt. Herr Forst, unsere Frage ist heute Abend, 7 Parteien im Bundestag. Ist das für Sie etwas Gutes oder haben Sie da auch Bedenken?
Ich habe sehr starke Bedenken, was im Grunde genommen die parlamentarische Arbeit angeht. Weil letztendlich die grundlegende Frage ist, das mag jetzt vielleicht nicht das Thema sein, aber ist Masseneinwanderung und der gleichzeitige Aufbau eines demokratischen Staates nicht irgendwie im Widerspruch?
Sie haben das schon richtig gesagt, das ist nicht unbedingt das Thema. Wo ist die Brücke für Sie, wenn Sie sagen, parlamentarische Arbeit wird schwierig? Was ist die Schwierigkeit in Ihren Augen?
Ja, ist denn demzufolge denn auch der Widerstand der Opposition entsprechend letztendlich die parlamentarische Arbeit nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt? Das ist meine Frage.
Gut, die Frage können wir Evelyn Roll stellen. Sie haben das zu Beginn der Sendung gesagt, Langeweile ist vorbei. Rechnen Sie denn in Zukunft auch als politische Berichterstatterin mit einem turbulenteren Debattenstil und damit mit einer schärferen Opposition, als wir es in den letzten Jahren erlebt haben?
Ja, tue ich. Ich rechne damit. Ich meine, es ist ja auf einmal die SPD in der Opposition. Das ist eine ziemlich routinierte Fraktion mit sehr guten Rednern, die das können. Und die werden die Oppositionsrolle annehmen. Das hat man, sagte ich eben schon, heute gemerkt. Es gibt ja dann auch noch scharf links und scharf rechts auch noch Opposition. Da sind auch ganz gute Redner dabei. Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass es wieder mehr Menschen gibt, die sagen, wir gucken uns mal diese Debatten an. Das ist ja echt spannender als eine Talksendung.
Sofern Sie nicht in die Talkshow verlagert werden, Herr Neugebauer. Wie schätzen Sie das ein als Politologe? Politische Debatten waren ja in der Vergangenheit eher in der Talkshow zu sehen oder im Tête-à-Tête zwischen einer Moderatorin und der Kanzlerin als im Bundestag. Wird sich das ändern?
Das hängt wohl an den Parteien auch ein bisschen ab, ob sie bemerken, dass sie, wenn sie in die politischen Debatten in die Talkshows verlagern, gut, da kriegen sie ein Publikum, aber sie erzielen keine Effekte. Die Arbeit wird im Parlament gemacht. Und im Parlament wird zum Beispiel auch sich herausstellen, ob es eine Kooperation in der Opposition gibt, ob beispielsweise die SPD, wenn sie eine Machtperspektive haben will, sagt, naja, wir sehen mal zu, ob wir mit der Linken zusammen was machen können. Es wird da keine Koalition geben, aber Es wird dann aber auch nicht sozusagen eine Art und Weise der Aufbereitung von Politik geben, die nur auf den Moment, auf die Effekthascherei aus ist, wie es in den Talkshows üblich ist. Also ich erwarte schon, dass wenn die Parteien die Verantwortung begreifen, die darin besteht, das Parlament eigentlich zu der Stätte zu machen, wo über die wichtigen Angelegenheiten der Demokratie, die wichtigen Angelegenheiten der Entwicklung der Bundesrepublik und ihrer Beziehung nach außen diskutiert wird, dass man dann sagt, da sind die kompetenten Leute und deren Aussagen haben auch Bedeutung für die Gestaltung der Politik, Einfluss auf vielleicht die Entscheidungsfindung in der Regierung, aber auch Einfluss auf die Wählerbasis, denn nach der Wahl ist vor der Wahl und die Parteien müssen dann anfangen, deutlich zu machen, dass sie einen Grund, oder besser gesagt, dass sie jetzt schon anfangen müssen, Grund unter die Füße zu bekommen für den nächsten Wahlkampf.
Fabian Schamai aus Hamburg. Guten Abend, Herr Schamai.
Guten Abend, Herr Bormann.
Ihre Meinung zu unserem Thema.
Meine Meinung ist ja folgende. Die Demokratie ist keine Sendung, ich wünsche mir was. Dass die Demokraten, dass die Parlamente in Deutschland sagen, naja, also uns wäre es am allerliebsten, wenn wir nur drei Parteien hätten. Und da könnte man dann nicht mehr so schön unsere Suppen kochen, wie wir möchten. Und so ist es aber nicht. Die Demokratie lebt nur damit, dass eben halt alle Parteien die 5%-Klausel überspringen. Und die, die es übersprungen haben, mit denen muss man eben halt versuchen, eine Regierungsarbeit zu betreiben. Und da kann ich nicht sagen, ja, also sieben Parteien sind zu viel. Wenn das Volk meint, im Jahreswand, in 4 oder 5 Jahren oder in 10 Jahren, und es müssen 10 Parteien sein, dann ist es halt 10 Parteien. Und dann ist es auch so, dass man eine Vielfalt zugelassen hat. Und diese Vielfalt ist auch, zeichnet sich damit ab, dass die Leute auch zur Wahl gehen. Das heißt, die Wahlbeteiligung wird dadurch höher. Mhm. Würde ich aber nur 2 Parteien zur Wahl haben, dann ist aus automatisch Wahlverdrossenheit. Und diese Wahlverdrossenheit zeichnet sich dadurch ab, dass die Leute nicht zur Wahl gehen.
Herr Schamai, Sie haben einen Satz gesagt, Sie müssen versuchen, Regierungsarbeit zu machen. Steckt dahinter eine gewisse Skepsis?
Am Anfang ja, aber es ist ja so, das ist ja auch wieder demokratisch, wenn man dann versucht, wenn man dann daraus wieder was schmiedet, was dann im Volke da wieder sich wiederfindet, dann ist das doch in Ordnung. Es kann doch nicht sein, dass ich sage, es ist schwierig, jetzt die politische Arbeit mit 7 Parteien zu machen. Nein, da muss ich eben mal gucken, wie die Parteien zueinander stehen in ihrer politischen Arbeit und dann daraus eine vernünftige Arbeit für das ganze Volk zu machen.
Frau Niert, Sie sind die Bundesvorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie. Wie groß ist in Ihren Augen die Befürchtung, dass es zu Verdrossenheit führt bei den Bürgern, wenn sie Debatten erleben, die lange dauern? Demokratie ist ein schwieriges Geschäft, es ist langwierig und die Sehnsucht entsteht, wir hätten gerne eine kurze, präzise Aussage und dann macht doch was.
Also ich glaube, der Wunsch nach macht doch was, verändert doch was, der ist ja groß, der drückt sich auch, glaube ich, in dem großen Frustpotenzial aus, was jetzt gewählt hat. Und ich sage Ihnen trotzdem nochmal, es liegt eben momentan auch eine Chance darin, dass auch Europa guckt, wie wir momentan mit den demokratischen Herausforderungen umgehen. Und ich glaube, wir haben da eine sehr große Verantwortung, auch eine große Vorbildfunktion. Und je weniger Parteiinteressen, Machtinteressen, Lagerdenken jetzt den Parlamentarismus beherrschen, desto mehr, glaube ich, wenden sich Bürger und Bürgerinnen, also wenn da, selbst ich mich wieder mehr der Debatte zu. Und wenn ich dann auch noch merke, dass eine neue politische Kultur Einzug erhält, und ich habe das jetzt in Schleswig-Holstein erlebt, wie Jamaika angefangen hat zu verhandeln, zu regieren, liest man mal den Koalitionsvertrag, dann merkt man, oh, da ist tatsächlich ein neuer politischer Stil am Werk. Und zwar, es schließt einander nicht mehr aus, die Gegenposition mit sich zusammen an den Tisch zu setzen. Es ist ein fairer Umgangston da. Es ist eine Offenheit da, auch für die Bürgerinnen und Bürger. Und diesen Stil, den möchte ich weiterhin jeder Partei nur raten, weiter aufzugreifen und dann auch den mutigen Schritt gehen, die Tür zu öffnen, Bürgerbeteiligung möglich zu machen, sodass wir wirklich merken, es ist nicht ein starres Demokratiegebilde, ein altes Haus, was 70 Jahre nicht saniert, nicht erweitert, nicht modernisiert wurde, sondern und dann irgendwann marode wird, erodiert und vielleicht von außen irgendwie eingerissen wird, sondern dass wir uns der Verantwortung bewusst sind, dieses demokratische Haus auch stabil zu gründen, die Demokratie zu stärken und die Bürger wieder. Also der beste Spruch, den ich in den letzten Tagen gehört habe, die beste Koalition ist die Koalition, die mit den Bürgern zusammengeschmiedet wird. Und darauf kommt es jetzt an.
Wir sind jetzt schon mitten in den Koalitionsverhandlungen, aber wir reden heute Abend über das ganze Haus, sprich über das Parlament mit 7 Parteien. Sie haben eben ein Wort benutzt, nämlich Lagerdenken. Evelyn Roll als Journalistin, ist das Lagerdenken, ich sage nicht vorbei, aber wird es sich ändern aufgrund der Konstellation im Parlament?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, es wird klarer ausgestellt. Also es ist ja, es wird natürlich auch wieder ein Regierungslager geben und eine Opposition, die in diesem Fall interessanterweise von 3 Parteien dann kommt, wenn jetzt immer vorausgesetzt, es käme zu diesem für Maika, die dann von verschiedenen Seiten die Regierung angreifen. Das ist auch die Aufgabe der Opposition. Und interessanterweise waren ja heute schon die Geschäftsordnungsanträge, die es gab, über die Wählerei hinaus, die handelten alle von der Reform des Parlaments. Also da gab es Anträge, die sich damit beschäftigten, dass die Fragestunde an die Bundeskanzlerin ein bisschen schärfer werden kann, dass das Parlament das selber bestimmt, was da gefragt wird. Ein Zitat war da irgendwie, was nicht mehr geht, ist die Befragung der Bundeskanzlerin nur in der Pressekonferenz. Also es kann sein, dass durch diese Konstellation jetzt, die sich nicht nur für die Show die Köpfe einhauen, rhetorisch, sondern dass die tatsächlich das Parlament stärken. Und das können wir uns eigentlich in der jetzigen Situation unserer repräsentativen Demokratie nur wünschen, dass das Parlament wieder ein bisschen stärker wird. Das ist durch die große Koalition, von der wir ja auch alle immer, ich glaube, alle Politologen und alle Journalisten haben gesagt, das ist nicht wirklich eine gute Lösung für ein Land, eine große Koalition, wenn praktisch die Wähler das Gefühl haben, die beiden großen Parteien machen da unter sich aus, um was es geht, und dann gibt es noch ein paar Kleine, die da was meckern, aber nicht richtig was zu sagen haben. Das ist jetzt wirklich anders. Ich glaube, es wird wieder hergestellt, dass die Dinge, die die Regierung vorhat, dann von einer starken Opposition im Bundestag zur Debatte gestellt wird. Und das ist, finde ich, sehr gut für eine Demokratie.
Sie hören die Redezeit auf NDR Info und wir sprechen heute Abend über das Thema 7 Parteien im Bundestag. Ist das ein Fluch oder ist das Segen? Wilhelm Ströbig hat die Nummer gewählt. Guten Abend, Herr Ströbig in Göttingen.
Guten Abend.
Sie haben das Wort.
Dankeschön. Ja, Ihr männlicher Studiogast hatte eigentlich schon das gesagt, was ich auch finde, dass es sehr in Ordnung ist, wenn so viele Parteien im Bundestag drin sind. Wir haben eine, ja, ich sag mal, nicht mehr Abdeckung der Vielfalt in unserer Gesellschaft durch die großen Volksparteien. Und da scheint es mir nur sinnvoll, dass diejenigen, die sich durch die großen Volksparteien nicht mehr abgebildet fühlen, tatsächlich auch eine Chance haben, durch Wahl einer anderen Partei ihre Stimme im Bundestag wiederzufinden.
Mhm. Uns hat Sabine Stöcker geschrieben aus Bad Segeberg, Herr Ströbig, und sie schreibt, wir gehen spannenden Parlamentszeiten entgegen. Sehen Sie das auch so?
Ja,
oh, das kommt aber zögerlich.
Spannend ist ein seltsames Wort in dem Zusammenhang, weil ich finde, Demokratie oder Parlamentsarbeit ist immer sehr viel Kleinarbeit im Hintergrund. Und wir bekommen als mediale Zuschauer letztlich nur noch das Extrakt davon, was ja sicherlich auch in Ordnung ist. Wir haben so viel Klein und Klein, was da im Hintergrund verhackstückt wird, was wir als Masse wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen können, einfach rein zeitlich und was in die Tiefe geht. Mhm. Was ich mir von einem Parlament erwarte, ist, dass es die Probleme, die es gibt, auf den Punkt bringt und die dann nachher uns serviert, über die Medien natürlich transportiert, und dass wir dann so nachvollziehen können, wo sind denn die Problemlinien? Und wenn sich dann ein Parlament dann nachher entschließt, dann nachher, ja, wie bei der Entscheidung für die Ehe für alle, dann nachher wirklich unabhängig von der Fraktion abstimmen zu können, dann finde ich, ist das ein sehr großes Votum für so ein Parlament.
Mhm. Herr Ströbig, in der Eröffnungsrede des Alterspräsidenten Hermann Otto Solms hat Solms beklagt, dass die gefühlte Distanz zwischen Bürgern und Politik in den vergangenen Jahren gewachsen sei, also Distanz zwischen Bürgern und Politik. Glauben Sie persönlich, dass Sie sich mehr interessieren werden in Zukunft für das, was im Parlament stattfindet?
Das ist eine etwas unglückliche Frage an mich, weil ich mich eigentlich schon seit 2012 sehr stark dafür interessiere. Also wir hatten in 2012 in Göttingen hatten wir das Thema Zukunftsvertrag. Da war eine mediale Werbung, dass wir Bürger von der Stadt uns darüber austauschen sollen, ob jetzt die Stadt Göttingen mit dem Land Niedersachsen ein Schuldenabkommen schließt. Weg mit den Schulden, dafür 10 Jahre schuldenfreien, ausgeglichenen Haushalt. Und das war wirklich eine sehr starke beworbene Veranstaltung. Seitdem interessiere ich mich für Politik viel, viel mehr. Und
Sie sind ein engagierter Mensch und interessieren sich für Politik. Deshalb würde ich die Frage nochmal gern allgemein fassen. Aber vielen Dank, Herr Ströbig, erstmal an Herrn Neugebauer. Wenn wir hören, dass Hermann Solms gesagt hat, die Distanz zwischen Bürgern und Politik, die gefühlte Distanz war in den vergangenen Jahren gewachsen. Glauben Sie, dass diese Distanz sich jetzt verringern wird aufgrund der Konstellation?
Diese Distanz ist ja erst einmal deshalb entstanden, weil in den Parteien die Distanz zwischen der Führung und den Mitgliedern eigentlich angewachsen ist. Parteien sind ein Teil der Gesellschaft. Die Stimmung in der Gesellschaft spiegeln sie auch in den Parteien wieder. Und wenn da keine Kommunikation besteht, jedenfalls nicht von unten nach oben, dann kriegt man vieles nicht mit, was in der Gesellschaft abläuft. Und in der Tat ist es so, wenn diese Verbindung, wenn die Fähigkeit der Parteien, und jetzt meine ich die Parteiapparat und Elite, mitzubekommen, was in der Gesellschaft diskutiert wird, wenn sie die Fähigkeit verlieren, das aufzunehmen und zu überprüfen, passt das in unser Programm, ist das mit unseren Werten vereinbar, können wir uns da auch eine politische Betätigung vorstellen im Politikfeld, ja, dann kommt so ein Satz zustande, dass die Parteien den Kontakt zu den Bürgern verloren haben. Mir hat neulich bei einer Diskussion der stellvertretende CSU-Generalsekretär gesagt, ja, die CSU wolle wieder den Kontakt zu den kleinen Leuten, zum kleinen Mann kriegen. Und da habe ich ihn gedacht, wie sich verstehen Sie als Volkspartei? Dann müssen Sie die doch eigentlich in Ihren Reihen haben. Naja, es gab keine Antwort. Aber das Problem ist, erst einmal die Parteien sich auch begreifen als eben gesellschaftliche Organisationen und dann über diesen Weg sagen, ja, den Kontakt, was berührt eigentlich die Bürger und was nicht. Aber jetzt könnte man ein langes Seminar machen, warum sowas nicht ist. Das ist nicht, insofern kann man, um auf die Ausgangsfrage zurückzugehen, sagen, wenn jetzt 7 Parteien ihre Interessen oder die Interessen, die sie repräsentieren, in die parlamentarische Diskussion einbringen, wird wesentlich mehr gesagt werden als in der Vergangenheit. Das heißt, für die Regierung wird auch die Aufgabe wachsen, in ihrem Bestreben, so etwas wie Gemeinwohl zu produzieren, auch deutlich zu machen, ja, wem nützt das nun eigentlich, wem nützt das nicht? Und ja, es ist eine Herausforderung für Sie.
Heißt mehr Kontakt auch mehr Demokratie, Claudine Niert?
Na, unbedingt, unbedingt. Die CSU hat einen Anfang gemacht übrigens. Die hat eine Mitgliederbefragung gemacht, ob sie überhaupt Volksentscheide zum Beispiel ins Wahlprogramm aufnehmen soll. Und waren völlig überrascht, dass die Basis mit Mehrheit dafür gestimmt haben und haben daraus die Lehre gezogen, wie können wir uns doch am Kopf der Partei doch entfernen von unseren Bürgern, und waren überrascht. Also das war auch eine Lehre. Und ich glaube, jede Partei ist dazu aufgerufen, wirklich die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Ich finde es auch sehr gut, dass, wenn sich jetzt ein Koalitionsvertrag bildet, dass der 2 Parteien den dann ihren Mitgliedern auch vorlegt. Ich glaube, dass mit diesen 7 Parteien im Parlament vor allem eines wieder einziehen wird, ein gesunder Pragmatismus.
Was heißt das?
Ein gesunder Pragmatismus, das erlebe ich jetzt auch hier in Schleswig-Holstein habe ich jetzt die beste Wahrnehmung, dass man sagt, okay, du bist für eine gute Klima- und Energiepolitik, mach das, brauchen wir, ist notwendig, aber ich bin jetzt für ein bisschen mehr Digitalisierung an der und der Stelle, ich möchte nicht mehr von Funkloch zu Funkloch fahren, also darf ich das machen und du darfst das machen und zusammen sitzen wir am großen Tisch. Und ich glaube, es geht jetzt nicht mehr so darum, zu kämpfen und den Kompromiss des Kompromisses auszuhandeln, sondern einfach fair zu sagen, du bringst was ein, wir bringen was ein und letztendlich bringen alle 7 Parteien etwas ein, sonst hätten wir sie ja alle gar nicht gewählt, was gemeinwohlbildend notwendig ist.
Evelyn Roll, teilen Sie diese optimistische Perspektive von Frau Niert? Du machst hiervon ein bisschen, ich mache davon ein bisschen und wir lassen einander in Ruhe?
Ich würde gern noch zu Solms was sagen.
Ja, gerne. Ja.
Was ich komisch fand, er hatte kaum gesagt, dass sich die Politik so von den Bürgern entfernt hat. Und in seinem übernächsten Satz kam ein langes lateinisches Zitat. Da musste ich ein bisschen lachen, weil irgendwie sind, glaube ich, nicht so sehr viele der Bürger so, dass sie Lateinisch auf Anhieb verstehen. Also das war jetzt nur eine kleine Bemerkung, was da komisch war. Ja, ich glaube das schon. Also irgendwie reden wir jetzt alle schon über diese Jamaika-Koalition, glaube ich. Da wird es dann so sein, wie Sie gerade gesagt haben, dass diese 3 Parteien, die dann bilden, jeweils ihres einbringen und dass daraus was Gutes entstehen kann. Aber was das Parlament angeht, glaube ich auch, dass was Gutes entstehen kann, weil es wirklich auch eine kräftige Opposition gibt. Die Parteien, die da jetzt in der Opposition sind, die darf man alle nicht unterschätzen. Und das schärft ja. Also das habe ich so empfunden, so ein bisschen Bleiern in den Jahren der Großen Koalition. Die konnten alle immer nur eigentlich einverstanden sein mit dem, was die Regierung sich so ausgedacht hatte. Und man hatte nicht das Gefühl, dass die wirklich wichtigen Dinge im Parlament entschieden werden. Ich glaube, das wird sich jetzt anders anfühlen, weil in diesem Parlament wird zumindest über alles ziemlich scharf debattiert werden.
Andreas Salam aus Leipzig. Guten Abend, Herr Salam.
Ja, eigentlich aus Hamburg, aber jetzt lebend in Leipzig. Guten Abend erstmal allesamt, ja. Ich habe drei Aspekte, die ich mit reinbringen wollen würde. Eigentlich waren es ursprünglich zwei, aber einer ist mir jetzt noch eingefallen, der ganz spannend war, weil wir jetzt über die Vielfalt gerade reden. Und den möchte ich gerne mal vorwegschieben nochmal. Ich hoffe, ich hatte trotzdem die Gelegenheit, die beiden anderen Aspekte, die mir sehr wichtig sind, noch
Wenn Sie es kürzer schaffen als die Parlamentarier, dann schaffen wir das.
Ich hoffe das. Das Stichwort eins ist das Stichwort, was mal hier in einer Runde gefallen ist in Ihrer Talksendung. Und zwar von, ich glaube, es war ein Politikwissenschaftler, der sagte, dass die 5%-Hürde eigentlich ein bedauernswertes Modell ist, weil wir nicht die Möglichkeit haben, diese Stimmen wirklich auch zu würdigen, weil viele die nicht nutzen, wenn sie die Befürchtung haben, dass dann das, was sie wählen, hinterher nicht im Parlament vertreten sein wird.
Ist das ein Plädoyer Ihrerseits gegen die 5%-Hürde?
Nein, gar nicht.
Okay, was ist die Frage? Was
ist Plädoyer die Frage? Ist dabei dafür, dass er vorgeschlagen hatte, dass man diese 5% nutzt, mit einer Zweitstimme versieht, dass wenn die Stimme nicht genutzt wird, wenn eine Partei wählt, die nicht reinkommen kann, dass diese Stimme dann eine der Parteien zufällt, die man dann als nächstes gewählt hätte. Mhm. Und dieses Modell fand ich super spannend, weil das nämlich dann eine wesentlich höhere Flexibilität erbringt und mehr Mut schafft und Punkt. Damit die Vielfalt viel größer macht.
Punkt genau, Nummer zwei.
Punkt. Mhm. Nummer zwei ist mir eigentlich auch letztendlich insgesamt gesehen viel wichtiger. Geht dabei um die Chancen von Digitalisierung und komplett anderer Sichtweise, die weggeht von all dem, was patriarchisch ist. Das heißt effizient, hierarchisch und ellbogenseitig. Und da leben wir leider immer noch in einer Gesellschaft, die das immer noch hofiert und nach vorne hält.
Wo ist die Brücke zu unserer Frage? Fluch oder Segen 7 Parteien im Bundestag, Herr Salam?
Die Brücke ist da, dass wenn wir einen ganz anderen Umgang miteinander pflegen würden und andere Modelle nehmen würden, die Zukunft von uns auch schon in vielfachen Hinsichten jetzt mehr prägen könnten, und eine ganz andere Kultur schaffen könnten, dass wir dann über diese Dinge nicht auf diese Weise reden würden, wie wir es jetzt tun. Das ist es eigentlich.
Punkt Nummer drei?
Die beiden Punkte habe ich gerade schon zusammengebracht, geschickterweise, um vielleicht auch die Gelegenheit zu geben, darauf Bezug zu nehmen. Okay. Die beiden Punkte sind Digitalisierung und weg von den patriarchischen, hierarchischen Strukturen, die wir noch haben.
Wie würden Sie denn die Strukturen im Bundestag beschreiben?
Wie alle, wie unser ganzes System, das ist leider immer noch sehr patriarchisch. Überlegen Sie mal, wie lange Menschen im Moment noch brauchen, um sich erstmal überhaupt zu einem Abgeordneten zu bringen, dann wählen zu lassen und dann da reinzukommen und dann dort irgendwie mal ein Gehör zu finden, was dann auch Einfluss nimmt und wie viele hierarchische, gucken Sie sich doch einfach an, wie der Frauenanteil jetzt alleine im Bundestag ist, das sagt doch eigentlich schon alles.
Hat Frau Reul schon erzählt, haben Sie schon die Sendung von Anfang an gehört, Herr Salam?
Ich habe sie von Anfang an immer so ein bisschen mitverfolgt, aber noch nicht so ganz gründlich, aber es spricht eigentlich...
Frau Reul, ich habe noch die roten Kleider vor mir, die Sie gezählt haben heute. Ist das ein Symbol dafür, dass Herr Salam recht hat, es ist ein patriarchisches System?
Ja, also ich finde das erstaunlich, dass es so wenig Frauen sind. Man kann aber andererseits auch sagen, es sind, glaube ich, nein, das weiß ich, es sind 40% neue Abgeordnete. Das ist auch eine Chance. Also es sind genügend Abgeordnete da jetzt drin, die wissen, wie es geht. Die also irgendwie, das geht ja dann so subkutan, dass die Neuen dann merken, wie es funktioniert. Aber ich finde 40% neue toll. Und ich hätte mich halt gefreut, wenn der Frauenanteil so wäre, dass er die Gesellschaft ein bisschen besser abbildet. Und dann müssten es eigentlich 50% sein.
Jürgen Fick aus Hamburg. Guten Abend, Herr Fick.
Jo, schönen guten Abend. Die Fragestellung war ja, wie findet man das, dass da so viele Parteien jetzt im großen Saal sitzen? Ich finde das erschreckend und nicht gut, aus dem einfachen Grunde, dass das zu viele Leute sind. Und die Fragestellung, die mir jetzt immer so spontan kommt, ist die Effizienz noch gegeben? Der eine sagt das, der andere sagt das dagegen, dann ob wir noch den roten Faden haben, ja, nein. Warum ich da so Zweifel dran habe, alleine schon die Sitzverteilung. Ich möchte nicht neben den sitzen, ich möchte nicht neben den sitzen, ich möchte nicht neben den sitzen. Und dann kommt mir immer wieder ein Sprichwort wieder in den Kopf geschossen, viele Köche verderben den Brei. Mhm. So.
Was meinen Sie mit Effizienz, Herr Fick? Wenn Sie sagen, Sie zweifeln an der Effizienz, was wäre denn für Sie ein effizientes Parlament?
Also wenn man über eine Sache sachlich diskutiert und dann eben halt zum Schluss darauf kommt und sagt, okay, das vertreten wir jetzt alles, da stehen wir hinter.
Okay.
Das ist für mich eine Effizienz.
Mhm. Ja. Hat es auch was mit Geduld zu tun?
Geduld, ja, muss man aufbringen, sonst würden die ja alle nicht da drinnen sitzen. Man muss sich natürlich auch immer die Gegenseite anhören, das ist natürlich klar, aber man darf nicht trotzig werden. Das kann man in der Schule machen, aber bei so einem wichtigen Parlament sollte man dann doch immer, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit, wir diskutieren hier Abend für Abend über schwierige Dinge, die in der Welt passieren. Und da ist es für mich eigentlich wichtig, ein starkes Parlament zu haben, die ein Ziel haben, dass das besser wird. Und wenn wir die Themen denn auch mal so sehen, die da angesprochen werden und wie damit umgegangen wird, sicherlich ist das für die Medien natürlich ganz toll. Man hat was zu schreiben, die Sommerlöcher werden gestoppt, alles wunderbar. Aber ist denn das in dieser heutigen Zeit, wir diskutieren hier ja, und da sind ja auch Punkte, die wir zu diskutieren haben, die uns allen angeht.
Gut,
verstehen Sie, was ich meine?
Herr Wege, ich höre aus Ihren Worten, ich würde gerne noch mal bei dem Punkt bleiben, den Sie genannt haben, nämlich mit der Effizienz, und würde gerne mal Evelyn Roll fragen als Journalistin in Berlin. Müssen Sie, Frau Rolle, müssen wir alle mit dem, was an Debatten jetzt passiert, die mögen spannend sein und unterhaltsamer als in der Vergangenheit, müssen wir in den Entscheidungsprozessen mehr Geduld mitbringen?
Das weiß ich nicht, das glaube ich gar nicht. Ich fühle mich auch ein bisschen missverstanden. Also es ging mir überhaupt nicht darum, dass wir was zu schreiben haben und dass es bis jetzt langweilig war, sondern ich glaube, dass wir in so einer polarisierten Zeit, die Gesellschaft ist polarisiert, diese Seiten, die es dann gibt in der Gesellschaft, ordentlich besprochen bekommen. Anders als jetzt unter dem Mehltau der Großen Koalition. Also polarisiert war diese Gesellschaft auch schon in den 70er Jahren, als es um die Ostverträge ging, oder in den 80er Jahren um die Nachrüstungsdebatte. Und es kommt, wenn es so polarisiert ist, nicht wirklich darauf an, dass nachher alle im Parlament sagen, okay, du hast recht, sondern dass alle im Parlament die Gelegenheit haben, ihre Argumente darzustellen. Und dass dann, und so funktioniert Demokratie, dann entscheidet die Mehrheit. Die Mehrheit entscheidet, das heißt aber nicht, dass dann die anderen immer einverstanden sein müssen, sondern wir werden in diesen Debatten, die es jetzt gibt, zu den großen Themen, die die Gesellschaft polarisiert, aus 7 verschiedenen Richtungen die besten Argumente bekommen. Und das finde ich nicht schlecht.
Frau Niert, aus 7 verschiedenen Richtungen heißt das, man muss, ich bleibe nochmal bei meinem Wort, geduldiger sein, was den Entscheidungsprozess angeht, weil es 7 verschiedene Richtungen gibt?
Ja, es kann schon sein, dass das ein bisschen längere Zeit beansprucht. Mhm. Allein wegen dem Rederecht, was Sie ja alle haben werden. Aber es kann auch sein, dass wir sehr bald finden, es ist besser, wenn diese Zeit da ist, als dass sehr viele Bürger das Gefühl haben, die da oben machen, was sie wollen, und das Parlament nickt das alles ab, weil die ja die Große Koalition die Mehrheit hat. Ich glaube, dieses Gefühl von, es gibt gar keinen Antagonismus mehr zwischen Regierung und Parlament, das wird jetzt sehr schnell aufhören.
Also ich glaube zum Beispiel auch, dass die Vielfalt aufhört mit Alternativlosigkeit. Wir werden in Zukunft nicht mehr alternativlose Politik haben, sondern werden viele Alternativen haben. Und dann kommen unsere aus der Bevölkerung auch noch dazu. Und dann können wir richtig debattieren, diskutieren und die besten Lösungen ringen. Und das wird die Demokratie beleben. Also Vielfalt steht für mich da wirklich auch als Ausdruck von demokratischer Beteiligung. Und es ist, wir müssen es nur hinkriegen, das klug auch auszuhalten, zu diskutieren. Und dann sehe ich auch eine Effizienz da drin.
Herr Neugebauer, das Wort aushalten heißt, dass wir werden in Zukunft, ich bleibe bei meinem Wort nochmal, geduldiger sein müssen. Wir müssen noch mehr, ja, aushalten, dass Politik, ich nehme mal das Wort, ein dickes Brett ist, in dem gebohrt wird?
Na, wir müssen neugierig sein. Neugierig, ob in der Tat die Parteien die Erwartungen erfüllen, nämlich sehr unterschiedliche Argumente zu bringen und dann auch zu akzeptieren, dass sie mit ihren Argumenten nicht auch gleichzeitig eine Mehrheit bekommen. Aber wir müssen auch sehen, dass die meiste Arbeit des Parlaments in den Ausschüssen, Unterausschüssen gemacht wird. Das heißt, sich eigentlich dem Blick der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ziemlich weit entzieht, soweit die Medien nicht reingehen und sagen, das wollen wir doch auch mal beobachten und darstellen. Und insofern, ja, geduldig sein, vielleicht was die Dauer der Entscheidungsprozesse angeht. Das ist die institutionellen Aspekte wie Redezeit und Ähnlichem mehr. Aber es wird auch häufiger zu Vereinbarungen kommen müssen. Es gibt ja jetzt auch schon Vereinbarungen, die dazu führen, dass man dann sagt, naja, in diesem Punkt diese Interessen zurückstellen, jene Interessen zurückstellen. Und dann, wir haben eine Vier-Parteien-Regierung und wir haben einen Bundesrat, in dem jede dieser Parteien in unterschiedlichen Koalitionen drin ist. Diesen Aspekt sollte man dann vielleicht auch berücksichtigen, um festzustellen, sagen, also einfach wird das Regieren nicht, aber es wird auch nicht einfach für die im Parlament, im Bundestag vertretenen Parteien, ihre Position so vorzubringen, dass sich möglicherweise andere Landesparteiorganisationen oder Landesregierungen sich dann durch das Verhalten der Bundestagsfraktion gestört fühlen. Die Einzige, die davon frei sind, ist die AfD.
Thomas Bauer aus Meschede. Guten Abend, Herr Bauer.
Wunderschönen guten Abend in die Runde.
Sie haben das Wort.
Ja, ich wollte mal auf was hinweisen. Es wurde ja oft gesagt, dass der Bundestag so extrem aufgebläht ist. Da wollte ich sagen, dass das eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern gar nicht so ist. Wenn ich mir da zum Beispiel England anschaue mit 650 Abgeordneten bei 20 Millionen weniger Einwohnern oder Frankreich mit 577 bei nur 67 Millionen Einwohnern. Oder um mal ein paar Zahlen zu nennen, weil ein Großteil der Arbeit wird ja nicht von den Abgeordneten gemacht, sondern von dem Stab, der hinter den Abgeordneten steht. In den USA hat jeder Abgeordnete im Repräsentantenhaus rund $1 Million zur Verfügung. Jeder Senator so 2,5 bis 3,9 Millionen Dollar plus 500 Millionen für wissenschaftliche Mitarbeiter, 500.000 für Büros und so weiter und so weiter.
Was heißt das für das deutsche Parlament? Was heißt das für das deutsche Parlament?
Ja, das ist gar nicht so viel ist im Vergleich. In Deutschland wären pro Mitglied des Deutschen Bundestages rund 5 Mitarbeiter inklusive wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt. Mhm. In den USA sind es bei den einfachen Repräsentanten 14 bis 16, bei den Senatoren 34 im Durchschnitt pro.
Bleiben wir mal bei der Kritik, Herr Bauer, denn Hermann Otto Solms hat in seiner Rede heute gesagt, die Größe dieses aufgeblähten Parlaments trägt eher dazu bei, dass die Arbeitsfähigkeit des Bundestages genauso wie sein Ansehen bei den Bürgern leidet. Herr Neugebauer, als Politologe, sind 709 zu viele?
Von den Kosten her nicht. Die Bundesregierung zahlt als Beitrag zum Bau der U-Boote, die an Israel geliefert wurden, mehr Geld als der Bundestag kostet. Also man muss das dann ins Verhältnis setzen, was wem wie wichtig ist. Aber es sind in der Tat viele Abgeordnete, es sind auch nach meiner Meinung nach zu viele Abgeordnete. Das Problem liegt darin, dass die Union in der letzten Legislaturperiode nicht bereit war, das Wahlrecht so zu ändern, dass dieses Verhältnis Überhangmandate und Ausgleichmandate verändert worden ist. Beispielsweise dadurch, dass man gesagt hat, okay, Direktmandate werden dann von den über die Landesliste abgezogen. Also Es ist ein Ergebnis der Wahlrechtsprechung und das vorhin zitierte Beispiel erste und zweite Stimme, das war wahrscheinlich der Kollege Grotz, das ist auch, ja, das hilft dann vielleicht, aber es hilft nicht grundsätzlich die Frage der Größe zu regeln. Hier müsste man ein Verfahren finden, das Frau Roll auch ja schon angeschnitten hat, indem sie gesagt hat, die Größe der Parteien muss sich in der Zusammensetzung der Fraktionen widerspiegeln, aber es muss nicht diese Größe der Fraktionen sein.
Frau Nürt, was meinen Sie, mehr Demokratie, sind 709 zu viel?
Es ist natürlich schon ziemlich groß und das stimme ich Herrn Neugebauer zu, das schadet immer dem Ansehen, wenn es effizient arbeiten kann. Und ich meine, die parlamentarischen Abläufe sind jetzt natürlich Redezeiten und alles ist alles ein bisschen ausgedehnter, ist das schon mühsam. Ansonsten würde ich sagen, die Demokratie darf uns auch was kosten, wenn dann auch wirklich in der Küche ordentlich gekocht wird.
Gerd Clausen aus Bremen, guten Abend, Herr Clausen.
Ja, guten Abend in die Runde. Ja, 7 Parteien im Bundestag. Es wird nicht einfacher, wenn mehr Parteien im Parlament sitzen. Man kann ja mal die Frage in den Raum werfen, warum schaffen es die sogenannten Volksparteien nicht mehr, größere Bevölkerungsanteile anzusprechen? Na gut, sind ja vielleicht auch Defizite. So, für die Regierungsbildung braucht man jetzt größere Bündnisse. Nicht zwangsweise, sondern aus dem Umstand heraus, dass die SPD zur Wahl angetreten ist, aber gleich gesagt hat, als zweitstärkste Partei will sie nicht mitregieren, sie geht in die Opposition. Fand ich sehr merkwürdig.
Kommen wir mal zu heute, Herr Clausen.
Ja, jetzt haben wir das Problem wie in Holland, man braucht 4-5 Parteien. Und da als einzige Möglichkeit ergibt sich dann Jamaika. Was soll dabei rauskommen? Weil das numerisch irgendwie die einzige Mehrheit bildet.
Herr Clausen, ich würde Sie gerne erinnern an unser Thema 7 Parteien im Bundestag. Ist das für Sie ein Fluch oder ist das Segen für Sie?
Wenn Sie das auf ein Wort reduzieren wollen, eher ein Fluch. Es macht es nur komplizierter. Mit den Nebenwirkungen fühlen sich die Wähler der 4 beteiligten Parteien CDU, CSU, Grüne, Liberale hinreichend vertreten, sagen die hinterher, ja, ich habe meine Partei darin wiedererkannt, oder laufen denen bei der nächsten Wahl dann die Wähler weg? Mhm. Ich sehe es eher als Fluch denn als Segen.
Herr Neugebauer, teilen Sie diese Vermutung oder diese Befürchtung von Herrn Clausen, dass die Wähler dann weglaufen, weil die 4 für Sie nicht mehr durchschaubar sind beziehungsweise ihr Profil verloren haben?
Es spricht manches dafür, dass das so sein könnte. Wenn eine Partei wie die Grünen, die sagt, wir haben einen bestimmten Markenkern, obwohl es ja kein Produkt ist, den müssen wir bewahren. Und dann sagen sie, wie ist der eigentlich? Klimapolitik, Umweltpolitik, soziale Gerechtigkeit. Und dann machen sie Konzessionen. Dann entsteht der Widerstand in der Basis. Die sagen, ey, wir verlieren unser Gesicht. Und die Sozialdemokratie hat das sehr, sehr schnell gemerkt, als sie ihr Zentralwert soziale Gerechtigkeit auf eine Art und Weise interpretierte durch die Agenda 2010, dass dann viele gesagt haben, diese Werte stimmen nicht mehr. Das ist ein anderes Verständnis, was sie haben. Dann gehen die Wähler weg. Also insofern besteht die Gefahr durchaus.
Anita Göbel aus Rheinbeck. Frau Göbel, ich gucke mal auf die Uhr. Es ist 9:55, aber wir schaffen das, ne?
Ich mach's kurz.
Super.
Ich hätte mir gewünscht, dass da noch ein bisschen mehr Frauen reingekommen wären, wie die Dame am Anfang sagte, dass man die halt heute nur dadurch gesehen hat, dass sie rote Kleidung trugen, weil ich denke, diese Ausgewogenheit zwischen Männern und Frauen, 50-50, wäre irgendwie ganz schön, wenn die Frauen mehr gestärkt worden wären. Ich habe die Linke gewählt, weil ich mich auch schlau gemacht habe, wie viele Prozent sie da an Frauenanteil haben. Das war über 50%. Denn ich denke, dass es auch ganz wichtig ist, dass die Frauen ein bisschen mehr gestärkt werden. Und dass die Frage, ob es Fluch oder Segen ist, das wird man nach 4 Jahren sehen oder auch nach 5. Man weiß ja nicht, ob es verlängert werden würde. So, ich habe es jetzt einfach kurz gemacht.
Super, Frau Köppel, das haben Sie großartig gemacht. Ich würde gerne noch auf eine Frau zu sprechen kommen, nämlich auf die Kanzlerin. Heute hat die SPD den Antrag gestellt, die Kanzlerin solle sich doch dem Bundestag in einer Fragestunde stellen. Evelyn Reul, wie war die Reaktion?
Ja, das ist ja eine ziemlich alte Debatte. Es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn das passieren würde. Ich glaube auch nicht, dass die Bundeskanzlerin sich davor fürchtet. Die Frage nach der Bundeskanzlerin hängt natürlich auch mit dem zusammen, worüber wir gerade gesprochen haben. Die ist natürlich jetzt wieder in einer sehr komfortablen Situation, weil sie im Grunde genommen einen linken und einen rechten Koalitionspartner hat. Da kann sie immer, wenn sie irgendwas
nicht durchkriegt, was sie ihren Leuten versprochen hat, kann sie den Rechten sagen, haben die bösen Grünen nicht mitgemacht, und den Linken kann sie sagen, hat die böse FDP nicht mitgemacht. Also meine Antwort auf die Frage, ob das der FDP und den Grünen gut tut, wäre, nee, das wird denen auch nicht gut tun. Mhm.
Nochmal die Frage an Frau Niert, ist es für Sie mehr Demokratie, wenn die Kanzlerin sich einer Fragestunde stellen würde, dem Bundestag und nicht der Bundespressekonferenz?
Sie soll sich auf jeden Fall allen Fragen stellen. Also dafür haben wir sie ja gewählt.
Im Bundestag oder bei Anne Will?
Sowohl als auch.
Herr Neugebauer, was meinen Sie?
Im Bundestag hat mich gewundert, dass die Opposition schon das letzte Mal das Thema nicht aufgebracht hat. Aber Frau Merkel geht ohnehin nicht gerne ins Parlament. Also ich würde nicht behaupten wollen, dass sie in ihrer Politikauffassung dem Bundestag so eine zentrale Rolle zuweist, dass sie da hingehen will, um sich zu erklären.
Vielen Dank für diese Runde. Vielen Dank, dass Sie sich heute Abend Zeit genommen haben. Wir sprachen über die Frage Fluch oder Segen. 7 Parteien im Bundestag, und die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen haben wir für Sie einen Themenabend vorbereitet. Das heißt, wir beginnen bereits um 20.30 Uhr. Sie können aber natürlich wieder anrufen. Und die Frage morgen, wie alltäglich ist Sexismus? Wir fragen eine überfällige Debatte, worüber wird da debattiert? Und Sie mögen bitte mitdebattieren. Wie alltäglich ist Sexismus? Sie können morgen anrufen oder sofort schreiben, ndr.de/redezeit. Wie alltäglich ist Sexismus? Das ist unser Thema morgen. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Immer, wie immer, einen schönen Abend. Machen Sie gut, bis bald. Tschüss.
Wissen, was die Welt bewegt.